Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Genderismus, Revolution in den Schulen, Angriff auf Elternrecht und Kindeswohl. Hier auf der Buchmesse in Leipzig bei uns habe. Und wir können ihn dann befragen. Sie können auch später Fragen stellen. Ich möchte zunächst etwas zu unserem Autor sagen. Matthias von Gersdorf, geboren 1964, leitet seit 1993 die Aktion Kinder in Gefahr gegen Pornografie, Gewaltverherrlichung und eben Genderismus in den Schulen. Als Leiter dieser Aktion hat er schon mehrere Bücher geschrieben, darunter Sexualisierung der Kindheit, Was ist Horror, wie Kinder durch Politik, Popkultur, Werbung und Medien manipuliert werden. Heute soll es also um den Genderismus gehen. Und bevor wir ihn befragen, möchte ich Ihnen Frau Gabriele Kubi, zitieren, die dazu Folgendes schreibt. Was bedeuten die Begriffe Gender und Genderismus, Gender Mainstreaming? Gender bedeutet das soziale Geschlecht, welches mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen kann, aber nicht muss. Gender war ursprünglich ein grammatikalischer Begriff zur Unterscheidung des Geschlechts eines Wortes. Im Deutschen der, die, das. Auf der UN-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking wurde durchgesetzt, das Wort Sex als Ausdruck für die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau durch das Wort Gender zu ersetzen. Die Feministinnen hatten die Geschlechtspolarität zwischen Mann und Frau und die Zwangsheterosexualität als Ursache für die Unterdrückung der Frau und sexueller Minderheiten ausgemacht und wollten mit diesem neuen Begriff das Übel an der Wurzel packen. Nicht mehr zwei Geschlechter solle es geben, sondern viele homo-, hetero-, bi- und transsexuelle Personen. Die Politik des Gender Mainstreaming soll in allen gesellschaftlichen Bereichen nicht nur das berechtigte Anliegen der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen durchsetzen, sondern absolute Gleichheit herstellen. Das heißt, jede Unterscheidung zwischen Mann und Frau und verschiedenen Formen der Sexualität verbieten. Die gesellschaftliche Bevorzugung der Heterosexualität soll überwunden werden. Auf der Pekinger UN-Konferenz formierte sich eine Familienkoalition, welche ihre Opposition so formulierte. Die Pekinger Aktionsplattform ist ein direkter Angriff auf die Werte, Kulturen, Traditionen und religiösen Überzeugungen der großen Mehrheit der Weltbevölkerung, sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den Industrienationen. Das Dokument zeigt keinerlei Respekt für die Würde des Menschen, versucht die Familie zu zerstören, ignoriert die Ehe, wertet die Bedeutung der Mutterschaft ab, fördert abweichende sexuelle Praktiken, sexuelle Promiskuität und Sex für Jugendliche. Trotz allem Widerstand wird diese Politik seit mehr als 20 Jahren weltweit erfolgreich durchgesetzt. Nun, Herr von Gersdorf, was beschreiben Sie hauptsächlich in Ihrem neuen Buch?
Gender ist schon sehr in einer ganzen Reihe von Büchern ausführlich behandelt worden. Gender begann als eine Doktrin, also eine Ideologie in den Universitäten. Dann, und zwar Ende der 80er Jahre ungefähr, obwohl es natürlich, die Quellen gehen natürlich weiter zurück. Dann kam das auch zum Teil in die pädagogischen Hochschulen. Da hat man dann Konzepte entworfen, wie man dieses Gender als Teil einer neuen Auffassung der Identität in die Schulen bringt. Und schließlich kam es dann eben, sukzessive beginnt das jetzt eigentlich immer stärker in die Schulen, eben in die Praxis gesetzt zu werden. Für die meisten Menschen war Gender relativ lange völlig unbekannt. Es existierte, zum Beispiel auch Frau Grubig hat diese Bücher geschrieben, aber eigentlich wurde dieser Begriff einer größeren Anzahl von Menschen bekannt, im Zuge der Debatte um den sogenannten Bildungsplan 2015 in Baden-Württemberg. Das hat ja eine riesige Protestwelle erzeugt. Es gab eine Petition, die an die 200.000 Unterschriften gegen diesen Bildungsplan 2015 erbracht hat. Und damit eigentlich, seitdem haben wir eine Diskussion, die nicht mehr abebbt. Dieser Bildungsplan 2015 wurde entworfen im Jahr 2013. Also wir haben jetzt inzwischen, sind das 5 Jahre Debatte, inwiefern Gender überhaupt in den Schulen eine Rolle spielen sollte. Inzwischen gibt es in allen Bundesländern Lehrpläne. Und dieses Buch eben, was jetzt gerade erschienen ist, das ist jetzt im Januar 2018 gedruckt worden, beschreibt eigentlich diesen Stand der Dinge. Das heißt, es behandelt nicht so sehr die ganze Theorie, die dahinter steckt, die ganze Philosophie oder wie man das bezeichnen will, sondern eben eigentlich, was ist der Plan für die Schulen? Anlass konkret ist natürlich wo es am meisten Eingang gefunden hat, in Lehrplänen, nicht unbedingt in der Praxis der Schule. Wir werden später noch behandeln, inwiefern das eigentlich tatsächlich in die Praxis überhaupt umgesetzt wird. Aber ist es in Hessen. Ja, das ist wahrscheinlich der radikalste Lehrplan. Der wurde erlassen im Jahr 2016. Aber eigentlich ähnliche Lehrpläne gibt es überall. Zum Teil nicht nur Lehrpläne des Kultusministeriums, sondern auch im Rahmen von Programmen gegen Antidiskriminierung, Homophobie etc. Und dann kommt auch diese Idee der sexuellen Vielfalt, des Genders eben, kommt auch auf diese Weise in den Schulen, weil das eben vorgesehen ist, dass es eigentlich auch dort praktisch Dinge in der Erziehung eben behandelt wird. Getrennt davon gibt es auch Entwürfe für die Kitas, ja, aber die normalerweise einen anderen Ursprung haben. Schulen unterliegen ja immer einem Kultusministerium. Die Kitas sind ja es gibt ja keine Kita-Pflicht, unterliegen entweder privaten oder öffentlichen, aber das läuft sozusagen auch unter einer anderen, nicht unter Lehrplänen des Kultusministeriums. Aber die Kita, was in den Kitas vorgesehen ist, das wird zum Teil auch hier behandelt, obwohl das natürlich weniger verbindlich ist für die einzelnen Kitas als die Schullehrpläne.
Welche Reaktionen gab es von Seiten der Eltern?
Also in dem Moment, das ist ja das Interessante. Das heißt, Gender hielten viele für eine abstruse Theorie, solange das in den Schulen war. In dem Moment, wo das dass man das in Lehrpläne gegossen hat, dann eben entstand sofort eine Reaktion, angefangen eben in Baden-Württemberg, aber es hat sich eigentlich überall ausgedehnt, auch in Hessen vor allen Dingen. Das heißt, in den Ländern, wo es am radikalsten ist, auch in Bayern, gab es auch sehr große Reaktionen. Das heißt, in dem Moment, wo die Eltern erfahren, dass eine solche Ideologie in den Schulen eingeht, und zwar schon in dem ersten Schuljahr, in einer Art und Weise, dann reagieren die Eltern spontan dagegen und sind entsetzt und empört und sagen, das geht nicht, das wollen wir nicht. Ja. Und zwar, weil die Eltern spüren, dass es geht ja nicht darum, dass man sagt, okay, es gibt Kinder, die jetzt gemobbt werden oder geschlagen werden oder diskriminiert werden. Ne? Darum geht es. Es geht hier doch um die Einführung eines neuen Menschenbildes, einer neuen Anthropologie. Ich beginne das Buch auch mit einem Zitat vom letzten Papst, also Papst Benedikt XVI., der das einfach sehr gut definiert in ganz klaren Sätzen und sehr wenigen Worten. Er hat gesagt, Gender ist eine anthropologische Revolution. Das heißt, es geht ja nicht darum, im Grunde genommen zu sagen, okay, es gibt Kinder, die werden geschlagen, was natürlich nicht dafür brauche ich kein Gender, um Gewalt gegen bestimmte Kinder in den Schulen. Es geht hier um die Einführung einer völlig neuen Anthropologie und wir sind ja hier in der Religionsabteilung und die natürlich völlig antichristlich ist, ja, und eine nicht nur eine andere Anthropologie, sondern in die Konsequenz davon eine andere Vorstellung von Ehe, von Familie und damit eine völlig andere Vorstellung von Gesellschaft. Okay, und das beginnt schon im ersten Grundschuljahr, bin ich früher sogar in den Kitas über eine ganze Reihe von Maßnahmen, entweder sind das die Schulbücher, es sind die Lehrpläne konkret, etc. Oder es sind außerschulische Geschichten, die man einführt in den Schulen, also außerschulische Gruppen. Das war eine große Auseinandersetzung, eine sehr große Debatte, gerade in Schleswig-Holstein, dass man fremde Gruppen eben in die Schulen bringt, die das sozusagen durchführen, weil oft haben die Lehrer eigentlich gar kein Interesse oder nicht die Kenntnisse über dieses Gender. Übrigens, bevor ich fortfahre, Gender wird nie oft nicht gar nicht als Gender bezeichnet, sondern auch zum Beispiel die Ideologie der sexuellen Vielfalt oder sexueller Akzeptanz etc. Das heißt, es wird eine gewisse Unklarheit gelassen, was Gender eigentlich bedeutet. Ich gehe ein bisschen darauf ein in diesem Buch, aber wenn Sie sich auch mit der theoretischen Literatur auseinandersetzen, ist es so, dass Gender eigentlich ein Konvolut ist an Positionen hinsichtlich der Identität. Ja, Gender ist ja im Grunde genommen ein Unterkapitel der Identitätspolitik, die natürlich in der Mode war in den letzten 20 Jahren. Und die Sexualität gehört eben, ist eines dieser Untergruppierungen, die eben gerade in den letzten 5 Jahren eine besondere Rolle gespielt hat. Aber es kommt auch aus der Psychologie, wenn Sie psychologische Fachliteratur lesen, es wird da sehr oft die Frage gestellt, okay, existiert eine Persönlichkeit, existiert die Identität, sind die Persönlichkeit überhaupt stabil und fix? Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Leuten, eine große Bandbreite von Schattierungen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Persönlichkeit, es gibt gar keine Identität, es ist immer ein Fluidum, das sich ständig ändert. Es gibt andere, die sind natürlich moderat, es gibt eine bestimmte Anzahl und dann zwischendurch gibt es eine Vielzahl von Positionierungen, je nachdem, wie das angewendet wird. Das heißt, in der ganzen Debatte wird eigentlich im Unklaren gelassen, was genau damit verstanden wird und ist, wie man eigentlich auch versucht, das durchzusetzen, beziehungsweise eine gewisse Sympathie, weil wenn man das so hört, würde man sagen, okay, das ist so grotesk und absurd, das kann ja gar keinen Anklang haben. Die Art und Weise, wie man versucht, das zu popularisieren, ist zu sagen, ja, es gibt doch Diskriminierung, es gibt Mobbing und so weiter. Aber um Mobbing zu verhindern, da kann ich einfach die christliche Nächstenliebe anwenden und damit habe ich das Thema erledigt. Ich brauche nicht eine völlig neue Anthropologie zu erfinden, die seltsam ist, die pantheistisch anmutet, um eben das Ganze machen. Da sieht man, dass es ist hier, und deshalb habe ich auch das Wort Gender-Revolution gewählt. Es geht um eine umfassende und tiefgreifende Revolution des Menschen, der Familie, der Ehe und der Gesellschaft. Das also ist eine sehr tiefe Bewegung, eine tiefe Revolution. Und erstaunlicherweise diejenigen, die das verstehen, sind die ganz Linken. Wegen die Bürgerlichen, die haben einen gewissen Mangel an Verständnis oder Einsicht, die sagen, ja, aber das kann doch gar nicht so schlimm sein. Aber es ist so schlimm. Und das sieht man eben, wenn man muss sich einfach die Praxishandbücher anschauen, man muss sich die theoretischen Bücher anschauen und da wird man sehen, wie weit das geht. Und man muss sich auch die Quellen, die Ursprünge des von Gender aus den 60er Jahren, 70er Jahren, Judith Butler, und da merkt man, wie radikal diese Revolution ist.
Wie weit ist der Stand heute, wie weit sind wir heute mit dem Stand in den Schulen? Ist alles umgesetzt in den Lehrplänen oder wo stehen wir?
Also ich nehme mal an, dass die wie gesagt, es fing nicht in Baden-Württemberg an. In Baden-Württemberg war das sozusagen das Eklatanteste, wo es auch in die Schlagzeilen kam, und weil wegen den Protesten etc. Es gab aber einige Lehrpläne, die waren etwas älter. Ich meine, das ist Rheinland-Pfalz und das Saarland. Allerdings war zum Teil ist das nicht so so zwingend, es sind mehr eher Orientierungen etc. Also das ist von Bundesland zu Bundesland wirklich sehr unterschiedlich. Der Stand der Dinge ist folgender, und zwar überall soll Gender oder sexuelle Vielfalt angewendet werden. In gewissen Bundesländern ist es radikaler, in gewissen Ländern ist es softer, ist es gemäßigter, sagen wir, aber in irgendeiner Art und Weise ist es überall vorgesehen zumindest. So. Natürlich ist es so, wenn man sich mit Schulpolitik beschäftigt, ich komme aus Hessen und ich komme außerdem aus Frankfurt, da weiß man, dass natürlich die Schulen ziemlich viele Probleme haben zurzeit. Also es gibt in Frankfurt die ganzen Schulleiter, gehen schon an die Barrikaden und protestieren beim Kultusminister, weil sie sagen, ein normaler Schulbetrieb ist gar nicht mehr möglich aufgrund der ganzen Situation, aufgrund der ganzen Aufgaben, die man ihnen aufbürdet. Es fängt mit der Inklusion an, die erhebliche Schwierigkeiten bereitet, das, was ja auch sehr forciert wurde. Es fängt auch an mit den Deutschkenntnissen, die natürlich sehr schwach sind. In sehr vielen Klassen über die Hälfte der Kinder kann kein Deutsch. Zum Teil die Infrastruktur, wie wir es gelesen haben in den Koalitionsverhandlungen vieler Schulen, ist eine Katastrophe. So, das heißt, die existenziellen Probleme der Schulen sind natürlich so gravierend, dass wenn man noch den Eltern oder den Lehrern sagt, ja, und jetzt müsst ihr auch zudem noch Gender machen, dann gehen sie gleich an die Decke. Also das heißt, in der Durchführung ist es noch wesentlich moderater, als was sozusagen die Pläne hergeben. Aber das ist an sich keine Entwarnung, denn wenn wir zum Beispiel über Hessen reden, Hessen hat den radikalsten Gender-Lehrplan von der ganzen Bundesrepublik, und da wurde erlassen, gerade von einem Kultusminister der Christlich-Demokratischen Union. Das war im Grunde genommen eine Art Dividende an die Grünen, die dort eine Koalition haben. Also Hessen wird regiert von einer schwarz-grünen Koalition. Das heißt, man muss sich jetzt vorstellen, was passiert, wenn in die nächste Landesregierung rot-rot-grün wird, was ja eigentlich schon angekündigt war, ist. Also die SPD wäre bereit, eine rot-rot-grüne. Das heißt, dann kann eigentlich ein Gender-Durchmarsch in den Schulen vonstatten gehen mit einem Lehrplan eines Kultusministers der CDU. Also das Ganze ist eine völlig verrückte Geschichte. Es ist so verrückt, dass es gab ja Proteste in Wiesbaden, inzwischen zwei, und da gab es auch einige Veranstaltungen, da gab es auch Gegenproteste. Die Leute, die Richtlinien zur Sexualerziehung, so, das ist eigentlich der offizielle Name, wurden von einem CDU-Kultusminister, aber diejenigen, die diesen Gender-Lehrplan verteidigen, das sind ausschließlich diese Regenbogengruppen, ja, und zwar, da gibt es ja immer in eine Vielfalt von denen. Das heißt, es gibt keinen Mensch von der CDU, der auf die Straße geht und sagt, ja, diese Richtlinien sind fantastisch. Das heißt, wir haben eine solche seltsame Situation in den Schulen oder in der Politik, dass eigentlich die CDU die Interessen der Bürgerlichen gar nicht mehr richtig verteidigt und auch nicht der Eltern. Und da eben gibt es eine riesige Opposition. Die Eltern fühlen sich völlig von der CDU in diesem Punkt verraten, weil sie sagen, die CDU war jahrzehntelang die Partei, die eben verhindert hat, dass die Schule ideologisiert wird und die Schule zum Schlachtfeld der von gesellschaftspolitischen Vorstellungen ist. Und zwar ein Epizentrum davon war schon immer Hessen, schon in den 70er Jahren, und zwar immer mit dem Thema Sexualität. Schon in den 70er Jahren gab es dort große Revolten gegen die Richtlinien zur Sexualerziehung. Und das jetzt setze ich das fort. Die CDU versucht ein bisschen gegenzusteuern. Es gab neulich sogar in der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Veranstaltung, die völlig kritisch war gegen Gender. Also da gibt's schon, die haben schon gemerkt, also wir müssen schon was tun, damit unsere Wähler uns noch wählen eigentlich. Also da passiert was, und da gibt's einige. So, bei den Grünen, das ist interessant, die Grünen, Ich rede viel zu viel. Ich lasse gar keine Antwort fragen. Die Grünen haben selbst das Ganze etwas reduziert, weil sie merken, dass diese ganze Identitätspolitik irgendwie ein bisschen aus der Mode ist. Deshalb zum Beispiel selbst die Grünen haben zum Beispiel im Wahlkampfprogramm, dass diese Art von Themen auch nicht mehr groß angesprochen. Hier zum Beispiel ist ja das neue Buch von Steinbrück erschienen, aber auch Gabriel hat gesagt, es ist absurd, wir können nicht mit solchen Themen erwarten, dass die klassischen SPD-Wählern uns wählen. Das geht nicht. Das heißt, es ist eine gewisse Ernüchterung, aber es ist keine Entwarnung. Ja, wir müssen weiterhin protestieren, weil natürlich, was passiert, wenn man eine linke Schule hat? In Frankfurt gibt es Schulen, die sind eher SPD und die anderen sind eher CDU. So, wenn wir in einer Schule sind, die ist eher SPD, dann kommt einer, der ist so ein fanatischer Gender-Typ, der dann sagt, ich ziehe das voll durch, er hat die Richtlinie, sagt, okay, das steht in den Richtlinien, ja, deshalb fühle ich mich ermächtigt, das durchzuziehen. Rein theoretisch muss er sich mit den Eltern abstimmen. Ja, die Eltern, es steht in den Richtlinien, sie haben ein Recht zu ihren Senf dazu zu geben. Aber Gender, das ist ja das Groteske, ist ja eine sogenannte Querschnittsaufgabe. Das heißt, es wird nicht nur thematisiert in der Sexualerziehung, was normalerweise angesiedelt ist im Biologieunterricht, sondern es ist querbeet. Das heißt von Mathematik, Physik etc. Mathematik steht dann, was weiß ich, in den Rechenaufgaben, dann führt man eben diese ganze Geschichte mit Gender ein, ja, ohne dass man auch über sexuelle Inhalte oder sexuelle Details. Aber so kommt diese ganze Philosophie langsam rein. Und das geschieht natürlich tatsächlich über die Buchverlage, Cornelsen, Westermann etc. Und da kommt das rein. Das heißt, selbst Lehrer, die das für völlig Quatsch finden, also die Katholiken in Hessen jetzt, beim hessischen Beispiel, die katholischen Schulen haben gesagt, wir werden diesen Lehrplan nicht durchführen. Eine ganze Reihe von evangelikalen Schulen, die sagen, das geht nicht, das ist gegen unsere Bestimmung, das ist unchristlich, das können wir nicht machen. Oder wir machen das viel später, wenn die Kinder mal wegen schon 12 Jahre alt oder 14 und da, wer jeder der Zeitung liest, weiß sowieso schon, worum es da geht. Das heißt, die Kinder ist dann diese Gefahr der Ideologisierung bei 5-jährigen Kindern ist natürlich nicht mehr gegeben. Also im Grunde genommen ist es ein Durchwurschteln. Es ist ein Pokerspiel. Es ist so. Man muss dann die Eltern müssen aktiv werden und müssen selber zusehen, dass ihre Kinder nicht in diesem Sinne ideologisiert werden. Aber bitte jetzt noch eine Frage.
Dann geben Sie mir ein Stichwort. Die Eltern müssen aktiv werden. Was können die Eltern ganz konkret tun?
Rein rechtlich ist es so, dass die Eltern auf den Tisch schauen können und sollen. Das ist, was eine ganze Reihe von Urteilen, sogar des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, die neuesten, selbst sehr neue Urteile. Das heißt, wenn es in Dingen geht, die Sexualität oder generell diesen ethischen Bereich oder sehr intimen Bereich, müssen die Eltern befragt werden. Sie haben ein Mitspracherecht. So, das Problem natürlich, die Eltern, die vertrauen, die sagen, okay, das sind Schulen, das wird schon richtig sein und die werden noch nicht mein Kind da, was weiß ich, mit komischen Geschichten kommen. Ja, aber im Grunde müssen die aktiver werden. Das heißt, die müssen sich einsetzen. Ja, das heißt, man kann zwar Proteste machen. Ja, man kann Straßenproteste machen. Man kann Bücher wie mein Buch, dieses Buch verbreiten. Man kann Faltblätter verbreiten und damit bildet man natürlich ein Bewusstsein für das Problem und wo die Leute sagen, ja, das ist tatsächlich schlimm, wir müssen aufpassen, wir können das einfach nicht locker lassen. Aber am Ende ist es so, dass sich das entscheidet, Gender ja oder Gender nein, wie überhaupt die Form der Sexualerziehung entscheidet sich im Elternhaus. Und da ist es eine Sache, ich wurde neulich von einer SPD Schülerin, das war von der SPD, von der Schülervertretung. Und die haben gesagt, ja, aber warum sind Sie doch so dagegen? Das ist doch eine super Sache. Das ist doch ganz liberal. Und da habe ich gefragt, was ist daran liberal? Dann sollen doch die Schulen, die das so toll finden, Gender, dann sollen sie doch das als Wahlpflichtfach eingeben, das heißt, einführen. Das heißt, ich kann wählen zwischen Gender oder was anderes. Und da wollen wir doch sehen, wer zu diesem Unterricht geht. Aber das passiert nicht. Das wird immer durchgesetzt in Hessen, ja, die Öffentlichkeit hat überhaupt keine Notiz genommen. Es wird völlig autoritär durchgesetzt. Wenn dieses Gender so eine fantastische Geschichte wäre, die an alle Leute würden darüber jubeln, da würden doch die Leute sich die Lehrbücher drum reißen und das alles verbreiten. Aber das passiert ja gar nicht. Man muss dieses Gender, das geht nur über eine diktatorische Geschichte. Und wenn man den Leuten, diesen ganzen Aktivisten, den LSBTIQ, die ja so auf Toleranz und auf Liberalität, wenn man den anspricht, die haben nie eine Antwort darauf. Die sagen, ja, eigentlich, pff, ja, aber, pff, ja, die können nicht antworten. Weil niemand will freiwillig so eine abstruse Lehre lernen. Und ich wiederhole, wenn ich in einer Schule bin und ich bin ein Lehrer und so weiter und ich habe ein Problem tatsächlich mit Mobbing und es werden Kinder geschlagen, weil sie was sich sehen etc., dafür brauche ich keine völlig neue Ideologie, die angesetzt ist in den 60er Jahren, diese neomarxistischen Vorstellungen, das brauche ich einfach nicht. Ja, das heißt, es ist nicht liberal, es ist im Grunde genommen eine diktatorische Geschichte, die dann durchgeführt wird. Es wird nirgends irgendwie in den Parlamenten debattiert etc. Ja, und was wirklich ärgerlich ist, ist das, und da muss man sagen, die CDU muss sich ändern, ja, und vielleicht beginnt sie zu ändern, dieses Thema wird gebracht von ganz ultralinken Leuten, die das sozusagen in das Zentrum der Debatte bringen, ja. Aber es kommt gar nicht von den Eltern heraus. Also ich habe noch nie eine Elterninitiative kennengelernt oder davon gehört. Ich sage, es ist unbedingt wichtig, dass meine Kinder Gender lernen. Das Bedürfnis gibt es gar nicht. Also es ist eine Geschichte, die kommt. Es ist es ist Gesellschaftspolitik. Die Leute, die das vorantreiben, die verwechseln Schulpolitik mit Gesellschaftspolitik. Es ist eine Ideologisierung. Das heißt, die benutzen die Schule als ideologischen Schlachtfeld, ja, und in einer Art und Weise, wo die Eltern gar nicht gefragt werden und gar nicht gefragt und im Grunde können sie gar nicht gefragt werden, weil überleg mal, wenn das jetzt eine Querschnittsaufgabe ist, wie sollen, also jedes Mal, wenn Physik ist, Mathematik, Deutsch, Biologie, Religion, etc., 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 und jedes Mal sollen dann die Eltern zur Schule kommen und sagen, pass auf, wir wollen diese Geschichte nicht durchführen. Also es wird in einer Art und Weise gemacht, die für die Es ist nicht zu erwarten von den Eltern, dass sie sich diese Mühe geben. Da können Sie ja schon sehen, dass das Ganze eine völlig absurde Angelegenheit ist. Wenn die Leute die Gender toll finden, dann sollen sie doch Vereine gründen, sie sollen Werbung machen, Bücher, und dann wollen wir doch sehen, wie viele von diesen Büchern werden überhaupt gekauft und umgesetzt. Und dann, wenn die Eltern das so toll finden, können die denn das in ihren Kindern ja erklären. Das ist ja kein Problem. Wir leben in einem freien Land. Aber gerade Gender wird nicht eingeführt in einer freiheitlichen Art und Weise.
Das war das Schlusswort, denn unsere Zeit ist abgelaufen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so zahlreich und so aufmerksam zugehört haben.
Ich möchte noch, wir haben dieses Buch, ja, ich habe hier Exemplare davon. Unser Stand ist genau da hinten, A303, da steht DVCK, wer irgendwie sich so ein Exemplar erwerben will, gegen eine Spende oder so, der kann gerne dahin kommen. Wir haben einige und wir haben ja auch weitere Informationen, einen Flyer, den können Sie auch so mitnehmen. Wer, wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich da präsentieren. Vielen Dank.
Besten Dank, Matthias von Gersdorf. Dankeschön.
Darf ich? Ja, ich hoffe, Sie können mich alle hören. Assalamu alaikum, das bedeutet übersetzt Friede sei mit Ihnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf der Leseinsel im Namen der Ahmadiyya Muslim Jamaat, die den Stand A313 hier über den Verlag der Islam hat. Wir haben hier heute das Thema Islam und Integration.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.